Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Ganz genau. Ihr seid beim Podcast für Geschichten, die man nicht googeln kann. Für Lebenswege, die nicht laut daherkommen, aber lange nachhallen. Ich bin Matti Geier und ich spreche hier mit Menschen, die Geschichte nicht nur erlebt haben, sondern sie auf ihre ganz eigene Weise mitgeprägt haben. So wie Astrid Landero. Die kenne ich von der Straße, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise durch meinen Zweitjob als Stadtführer. Denn sie bessert sich nebenbei ihre Rente auf, indem sie Austauschstudenten auf ihren Exkursionen begleitet, wenn die in Berlin und Potsdam unterwegs sind. So haben wir uns kennengelernt. Und während ich ebenso als Stadtführer erzählt habe, hat sie manchmal ganz nebenbei noch was ergänzt. Eine kleine Bemerkung hier, eine Beobachtung, eine Erinnerung. Nie laut, nie im Vordergrund, aber immer so, dass man erstmal kurz innegehalten hat und gedacht hat, krass, da steckt aber mehr dahinter. Tatsächlich war sie eine der ersten, an die ich gedacht habe, als diese Rubrik entstanden ist. Denn ihre Geschichte führt mitten hinein in die letzten Jahre der DDR. In ein Radio, das plötzlich Dinge gesagt hat, die vorher niemand sagen durfte. Freiheit auf UKW, Astrid Landero und das Jugendradio DT64.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Eigentlich, muss ich sagen, wollte ich mit dir vor allem über deine Arbeit beim Jugendradiosender der DDR, DT64, sprechen. Aber je mehr ich über dich gelesen habe, desto beeindruckter war ich und desto schwieriger fand ich es, einen Schwerpunkt zu finden. Also du hast eine, ich finde, recht ungewöhnliche Ostbiografie, warst SED-Mitglied, im Zentralrat der FDJ gearbeitet, warst aber extrem kritisch, hast immer wieder angeeckt, vor allem als Journalistin und hast dich dann sowohl vor als auch vor allem nach der Wende immer wieder für Frauen und Minderheiten eingesetzt. Und das müssen wir jetzt irgendwie alles aufdröseln.
Ja, das ist total vielschichtig.
Ja, fangen wir einfach ganz vorne an. Wo bist du groß geworden und wie weit haben dich deine Eltern geprägt?
Also erstmal kann ich das total verstehen, wie schwer das ist, das zu erfassen, so ein Leben. Und mir ist jetzt auch eingefallen, ich bin ja jetzt vor kurzem 70 geworden, habe gesagt, mein Leben teilt sich ja wirklich komplett in zwei Hälften, ganz exakt. 35 Jahre DDR und 35 Jahre Bundesrepublik. Und viele haben ja auch mich aufgefordert, ja, dann schreib doch mal was auf und buch mal. Aber ich denke, es gibt so viele Bücher über solche Geschichten. Und beim Nachdenken ging es mir genau wie dir, wo fange ich denn da an und wo höre ich auf? Und schwimmt man ja weg bei den vielen Geschichten. Ja, also geboren wurde ich 1954 in Meiningen, der wunderschönen Theaterstadt, die fast schon nicht mehr zur DDR gehörte, hinter dem Thüringer Wald, hinter den Sieben Bergen, ganz nah an der Grenze zu Franken. Mein Vater war Oberforstmeister, dafür habe ich mich überhaupt nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und meine Mutter hat so eine DDR-Biografie vom einfachen Mädchen vom Lande, über tausende Qualifikationen bis zur Diplom-Landwirtschaftswissenschaftlerin. Also die hat dann an der HFÖ studiert mit fast 40 Jahren und drei Kindern. Ja, und das hat mich halt sehr geprägt, ja. Und meine Eltern waren so, also mein Vater vor allem, der war jetzt kein großer Kommunist oder so, der war so loyal zum Staat, eben so ein Staatsbeamter, kam auch aus bürgerlichen Verhältnissen, also aus forstwissenschaftlichen Familien bis zum Urgroßvater. Meine Mutter war ziemlich eine wilde FDJlerin in den 50er Jahren und hat meinen Vater dann immer mitgezerrt. Ja, und die hat schon darauf geachtet, dass ich nicht immer Bayerischen Rundfunk höre und sowas alles. Ja. Also, dass ich dann vor allem mit meiner Mutter schon öfter angeeckt bin. Und so mit 13, 14 ging so dann der Aufstand los in der Familie. Ja, aber es hat mich natürlich sehr geprägt, ja, in jeglicher Hinsicht.
Aber wieso bist du dann bei der SED gelandet?
Ja, das ist interessant. Ich bin heimlich eingetreten. Ich habe dann gleich nach dem Abi, nach der Schule, einen Antrag gestellt und war so naiv, dachte, das erfahren meine Eltern nicht. Das war nach den Weltfestspielen, muss ich sagen. Ich bin ja die Generation dieser Weltfestspiele in Berlin 1973 und da war ich und das hat mich halt total fasziniert. Angela Davis und die Chilenen, Gladys Marin. Und eigentlich in diesem Flow sind ja sehr viele meiner Generation dann auch Mitglieder SED geworden, ja, die sich dann später anders orientiert haben. Aber ich bin da eingetreten und dachte, jetzt geht's los. Dann war Honecker neu. Also es sah ja aus nach einer anderen Art von Sozialismus als der, der vorher war. So ein bisschen lockerer. Honecker war geschieden und machte einen ganz fluffigen Eindruck. Ja, und als meine Mutter das erfahren hatte, dass ich einen Antrag gestellt hatte, hat sie wörtlich gesagt am Abendbrottisch, ich werde verhindern, dass solche wie du in meine Partei eintreten.
Aber sie hätte ja auch stolz sein können eigentlich, oder?
Nein, ich war fast die politische Gegnerin geworden für meine Mutter durch meine Musikgeschmack, ja. Bei uns strahlte übrigens auch Jugendradio nicht rein. Das war so hinterm Thüringer Wald schlecht erreichbar. Nur Hessischer Rundfunk und Bayerischer Rundfunk und alle Hitparaden habe ich gehört, Gottschalk und alles, was dazu gehört. Mhm. Ja, und dann war mein Kommentar, ich trete ja auch nicht in deine Partei ein und es ist auch nicht deine Partei und ich trete nur ein, damit solche wie du nichts mehr zu sagen haben.
Oh.
Und das, also es war eine Kampfansage, ja, so mit 18. Also wir haben uns ein Leben lang politisch gefetzt, aber sind aneinander gewachsen. Mein Vater hat immer schmunzelnd daneben gestanden. Aber wir waren eben eine sehr, sehr politische Familie, ja. Mhm. Mein Vater ist sozusagen Wirtschaft, ja. Meine Mutter war ja dann so Parteifunktionärin. Es hat immer gefunkt am Essenstisch. Und das ist eine Prägung, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ja. Mhm. Dass ich immer so eine Ahnung hatte, auch ein bisschen, was so in der Wirtschaft der DDR los ist, dass mein Vater den ganzen Thüringer Wald verhökern musste für Devisen und meine Mutter gläubig war, ja.
Gläubig an die DDR oder gläubig religiös?
Gläubig an die DDR, aber ich glaube, das kam auch aus ihrer Kindheit. Da war sie eben mit ihrer Familie sehr kirchlich. Ja. Mhm. Ist im Alter auch wieder geworden, so im hochaltrigen Bereich.
Aber es passt ja eigentlich gar nicht zusammen.
Eigentlich schon. Ich denke, also auch Marxismus und so, viele Kommunisten kommen hier so aus solchen religiösen Zusammenhängen, Fidel Castro und so weiter und so fort. Das ist schon eine Art von Gläubigkeit, ja, wenn man dann auch nichts anderes zulässt und an Götter glaubt.
Na gut. Und du hattest ja in gewisser Weise auch einen Blick von außen auf die DDR durch einen Aufenthalt in Moskau.
Ja, genau.
Und durch Kontakte in den Westen. Wie kam das?
Ich wollte natürlich, so wenn man jung ist, weg aus dieser Kleinstadt unbedingt. Und als es so ans Studieren ging, habe ich gedacht, ob das möglich ist, dass man in Ulaanbaatar studiert. Also ich wollte so weit wie möglich weg, das im Rahmen der Möglichkeit der damaligen Zeit. Und durch glückliche Umstände habe ich dann wirklich so, also über FDJ so einen Vorschlag bekommen, dass ich nach Moskau gehe. Und da war ich total happy. Also von Meining nach Moskau, das ist natürlich der Hammer. Und das war so eine internationale Schule, wo praktisch aus aller Welt junge Leute waren und natürlich vor allem sowjetische Studierende. Und da hat sich natürlich enorm der Blick verändert auf die Welt. Zuerst mal schon auf die Sowjetunion, muss ich sagen, weil ich war ja auch von meinen Eltern, auch von meinem Vater, der war ja nebenbei so DSF-Vorsitzender, glaube ich, und hat auch mit den Russen da immer viel. Wir waren ja, in Meining waren ja sehr viele Streitkräfte, sowjetische Streitkräfte stationiert. Also ich war als Kind halt immer mit bei Fäden mit den Russen im Wald, wenn gegrillt wurde und so. Mhm. Und das war ja auch der Hintergrund. Also ich konnte halt schon als Kind ziemlich gut Russisch, weil ich das immer gehört habe. Also da brach dann ein Stück zusammen. Das war so in den 70er Jahren, als ich dort war in der Brezhnev-Ära. Die wurde dann später als die Zeit der Stagnation beschrieben. Und da war ich teilweise schon hin und her gerissen. Auf der einen Seite schon so eine Großartigkeit der Stadt, aber natürlich auch Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte, ja. Mhm. Also von dem überall anwesenden Alkoholismus, wo im Winter bist du manchmal über Schneewehen gegangen und dachtest, da ist irgendein Schnattlach, aber ein eingeschlafener Besoffener unter dir, über den du gestolpert bist, ja.
Wirklich.
Alltägliche Gewalt, ich glaube, gleich in der ersten Woche. Das ist ja jetzt genau 50 Jahre her, dass ich da angefangen habe. In der ersten Woche war es sehr heiß und wir waren baden und haben da eine furchtbare Schlägerei zwischen einem Ehepaar mitgekriegt und schreienden Kindern. Und als wir uns einmischen wollten, also ich und eine Freundin aus der DDR, da wurden wir gewarnt, bloß nicht. Ja, entweder ihr werdet mitverkloppt und die Miliz wird euch nicht anhören. Lasst das mal, das ist Privatsache. Das ist so, das ist sozusagen Teil unserer Kultur. Naja, so Dinge, die ich nicht kannte. Ich war ja so in so einer harmonischen Kuschelfamilie aufgewachsen. Mhm. Also es war schon brutal. Und dieser Widerspruch, ich glaube, Matti Geschonek, der hat ja in der gleichen Zeit auch in Moskau studiert, der hat gesagt, ich kriege es nicht zusammen, einerseits die Zartheit der sogenannten russischen Seele, also die Musik, die Kunst, die Kultur und auf der anderen Seite diese wahnsinnige Brutalität und Willkür im Alltag. Mhm. Und das habe ich auch erfahren. Aber es war eben prägend, auch auszukommen mit nichts. Es gab ja in dieser Zeit, ich weiß noch, meine Stiefel gingen dann im Winter kaputt. Es gab keine Schuhe, keine Stiefel. Es gab monatelang keine Zahnpasta. Und du konntest auch niemanden fragen, wenn du jetzt sowjetische Kommilitonen gefragt hast, Zahnpasta, wie löst ihr das? Achselzucken, Verschwiegenheit, sie hatten da irgendwie eigene Methoden, keine Ahnung. Und wir haben dann immer über DDR-Botschaft und so weiter und dann über meine Eltern gesagt, Mutti, schick Zahnpasta. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es in der Sowjetunion keine Zahnpasta gibt. Das war schon wieder antikommunistische Propaganda für sie. Ja. Mhm. Aber das waren natürlich Dinge, wo ich dachte, Halleluja, ja, es mangelt wirklich an, also in den Jahren unglaublich. Mhm. Ich meine, Klopapier und sowas, das, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass es das gibt. Das wussten wir schon. Aber solche Sachen, wenn man eben dort lange lebt und dann abgesehen auch von der Ernährung, frage ich mich heute in der Erinnerung manchmal, wie wir uns ernährt haben.
Ja, wie also lange warst du da?
5 Jahre.
Oh, okay.
Es gab ab Oktober, ab Beetherbst, kein Frischobst mehr. Es gab Kapusta, also Kraut. Das war das Einzige. Und natürlich, die Russen zu Hause, die kochen haben eben alles ein im Sommer, ja. Aber wenn du da als Studentin bist, es gab merkwürdige Konserven aus Bulgarien, die eigentlich ungenießbar waren. Also praktisch vitaminfrei durch den russischen Winter. Und mein Russischlehrer, der mich noch von der EOS kurz vor der Abfahrt getroffen hat, der hat zu mir gesagt, Astrid, denken Sie daran, nehmen Sie irgendetwas, Vitamintabletten oder irgendwas, ist, was Sie finden. Das ist furchtbar. Sie werden ab September, Oktober keinen Apfel mehr finden, kein gar nichts. Sorgen Sie dafür, essen Sie viel Kohl, essen Sie Kohl, essen Sie Knoblauch. Ja, dann habe ich noch so gelacht, dachte ich, na, der macht hier einen auf Drama. Aber das war wirklich schon hart. Mhm. Und man hat sich auch international so ein bisschen geholfen. Also ich war ja fast die Jüngste, viele hatten ja vorher schon mal gearbeitet oder was. Oder auch Ausländer, die schon Mitte 20 waren und die kochen konnten zumindest. Ja, und die auch so eine, die Latinos haben immer gezaubert aus irgendetwas, wo wir immer gestaunt haben, wo sie das her haben und haben uns dann eingeladen. Mhm.
Ich frage mich jetzt gerade, hast du dann noch an den Sozialismus geglaubt oder auf einen anderen Sozialismus gehofft?
Es waren wirklich nach Ende dieser Zeit ganz ernste Zweifel, also was die Sowjetunion betraf, ja. Mhm. Und andererseits war ich ja, meine Oma ist, glaube ich, in der Zeit gestorben und dann durfte ich natürlich in die DDR fahren. Und wenn du nur so einmal im Jahr kommst, hast du natürlich gemerkt, was sich in der Zeit in der DDR rasant verändert. Und da war ich aber auch nicht so begeistert, weil da gab es diese Exquisitläden, diese Fressecks und was alles. Und es entwickelte sich so ein Rückzug ins Private und Konsum. Das war eigentlich auch nicht meins, ja. Und die guckten mich an und sagten, ey, was hast du nur an? Kauf dir mal ordentliche Klamotten und so. Ich war ja auch total runtergerannt, ja. Und alle wollten nur Kakao und Nescafé und so. Also die große Frage war für mich, mal sehen, ob das noch gut geht und wie lange, ja.
Und wie hattest du Westkontakte?
Ich habe ja dann im Zentralrat internationale Beziehungen gemacht und da hatte ich halt Kontakt zu allen möglichen Leuten in der Welt und habe halt da immer nicht so die Grenzen gezogen. Das sollten ja immer nur so dienstliche Kontakte sein, aber ich hatte eben auch viele private Freundschaften. Mhm. Und zumindest was die Westler betraf, die kamen dann eben mal so in die DDR mit einem Visa und wir haben uns getroffen und haben vor allem in den Endjahren, also so ab der Perestroika eigentlich, uns auch so ein bisschen politisch verständigt, ja. Also es waren alles so Mitglieder auch in linken Organisationen, Jusos und studentische Organisationen. Also habe ich bis heute gute Freunde, das hat sich erhalten, ja, aus der Zeit. Ja, weil die mich halt immer gefragt haben, so als authentische Person, was glaubst du, wie das weitergeht bei euch, ja? Mhm. Ich habe unter anderem so eine lustige Anekdote. Man musste ja, wenn man Interviews der Westpresse gegeben hat als DDR-Bürgerin oder noch dazu damals in meiner Funktion, um Genehmigung, das musste übers, weiß ich nicht, sogar Außenministerium oder so, oder Presseamt gehen. Und mich fragte ein Freund, der beim Vorwärts arbeitete damals, dieses Organ von der SPD, gibt's glaube ich heute noch, so eine theoretische Zeitung der SPD. Das war 87, ob ich ein Interview geben würde. Und habe ich sofort gesagt, ja. Mhm. Weil ich ja auch so, ich wollte ja so eine Message raushauen, ja. Aber die haben mir auch gleich zugesichert, also wir machen das nicht unter deinem Namen, das machen wir anonym, ja. Aber mit FDJ muss schon was kommen und so weiter und so fort. Und da war halt die Frage, wie geht's weiter in der DDR? Perestroika war ja schon. Wie schaut eure Perestroika aus? Wer sind, könnten die Träger sein, die Menschen, die den Prozess in Gang bringen? Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich hoffe nicht, die Generation Schabowski und Krenz, das hoffe ich nicht, weil da vertraue ich mehr den alten Antifaschisten als denen, ja. Mhm. Aber es muss irgendwas passieren und so und so und so. Naja, das wurde gedruckt. Und es kam trotzdem raus, ja. Mhm. Ich wurde nicht direkt angesprochen, sondern es wurde in einer Parteiversammlung gesagt, es gibt hier unter uns Menschen, Genossen, die dem Klassenfeind Argumente liefern und bla 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 bla. Und ich wusste natürlich, es geht um mich, aber ich weiß bis heute nicht, warum. Ich wurde nicht direkt angesprochen und auch nicht bestraft. Also das ist eben in solchen Regimen, wo dann so eine Angst immer so über dir schwebt, ja. Mhm. Es könnte sein, dass... Also die sich im Unsicheren lassen, das ist schon eine Methode auch. Ja, ist nichts passiert und dann hat man mir sogar noch vorgeschlagen, 87 aufzusteigen, eine höhere Funktion zu nehmen, weil viele westeuropäische Jugendorganisationen gesagt haben, dass sie ja so gern mit mir zusammenarbeiten, bla bla bla. Da habe ich aber sofort gemerkt, dass die Krise so eklatant war, dass ich jetzt so als Schaufensterpuppe praktisch instrumentalisiert werde. Und habe gesagt, dass ich um eine Abberufung bitte.
Und dann ist auch nichts weiter passiert.
Und dann gesagt, das entscheidest nicht du. Mhm. Du gehst oder nicht. Und habe ich gesagt, na dann lasse ich mich krank schreiben oder so. Aber dann, also hast du denn eine andere Arbeit? Sag ich, ja, beim Jugendfernsehen hatte ich damals ein Angebot bei 11.99. Das kannst du vergessen. Das entscheidest du auch nicht, wo du hingehst. So, und dann kam aber der Rundfunk. Also dann gab es von der Intendantin des Jugendsenders, die kannte ich gut und da hatte ich auch schon Sendungen gemacht und wir waren auch schon mal zusammen verreist und ich kannte so ein paar Journalisten dort und die haben mich dann praktisch angefordert und dann bin ich 87 lautlos zu DT64 gegangen.
DT64 war mehr als nur ein Radiosender. Gegründet 1964 als Programm für ein Jugendtreffen in Ost-Berlin, wurde daraus das Jugendradio der DDR. Ein Sender für Musik, für Themen, für Stimmen, die woanders keinen Platz hatten. Und lange Zeit war das alles streng kontrolliert. Aber Radio war im System irgendwie unterschätzt. Viele Funktionäre haben gar nicht richtig hingehört. Und genau das hat Räume geöffnet. In den 80ern und vor allem 1989 wurde DT64 zu einem Experimentierfeld. Da ging es plötzlich um Rassismus in der DDR, um Sexualität, um queeres Leben, um Einsamkeit, um Flucht. Während draußen noch die alten Parolen galten, wurde im Radio schon anders gesprochen. Und als die friedliche Revolution begann, war DT64 oft schneller als die Politik.
Beschreib mal die Atmosphäre, die damals da geherrscht hat.
Ja, da war schon Aufbruch, ja. Vor allem hing es mit einem Ereignis zusammen, was gar nicht mehr in der Erinnerung ist. Der Sputnik war eine sowjetische Zeitschrift und die wurde in der DDR plötzlich verboten, 87. Und Silke Hasselmann, die hatte eine wunderbare Nachrichtenstimme, die hat also Nachrichten gelesen bei TT64 und hat gesagt, heute in den frühen Morgenstunden wurde über dem Gebiet der DDR ein Sputnik abgeschossen. Wir mussten uns irgendwie äußern, aber wir wussten ja nicht wie. Ne? Unter anderem war auch typisch, da war ich dann schon präsent, eine Freundin von mir aus meiner Redaktion hat eine Sendung gemacht über Rassismus in der DDR. Mhm. Und hatte das angekündigt und gab so Disput. Auf jeden Fall können wir das nicht Rassismus nennen, nur so unter uns, ja, sondern Vorbehalte gegen ausländische Mitbürgerinnen. Die hatten Umfragen gemacht in der S-Bahn, schwarze Jugendliche befragt, wie sie so, wenn sie nachts und so, also die Grenzen Diskriminierungserfahrung. Mhm. Und wie durch ein Wunder, die Sendung wurde durchgewunken. Und natürlich, wir haben dann immer später gesagt, oh Gott, das waren wir vorsichtig. Ja, also wir haben ja gar nicht das sozusagen in der Krassheit auch zum Ausdruck gebracht, wie die reale Situation war, sondern ganz, ganz vorsichtig. Mhm. Auch aus Angst natürlich, dass es ganz gestrichen wird. Es passierte nichts. 2 Wochen vergingen, 3 Wochen. Wieder diese unheimliche Stille. Ja. Mhm. Und plötzlich hat der Tagesspiegel in West-Berlin eine Hotline gehabt. Ost-Berliner Jugendsender gesteht Rassismus und Ausländerfeindlichkeit ein. Ich habe mir es dann so zusammengereimt, dass die alten Herren ja nicht unseren Sender ständig gehört haben, weil die Musik sie ja ziemlich angekotzt hat, haben die auch die Wortbeiträge oft nicht gehört. Aber die Westpresse wurde ja immer ausgewertet. Mhm. Ja. Naja, und da platzte die Bombe. Also da sind die Macherinnen dann vorbestellt worden zur Intendanz des Rundfunks der DDR. Zur Strafe sollten die dann alle auf so eine Parteischule gehen. Und da war aber schon so alles brüchig, bevor das dann losging, der Kurs, wurden diese Parteischulen irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, jedenfalls kam es nicht dazu, die blieben dann. Mhm. Waren eine Zeit lang beurlaubt, ja. Aber das war so diese Zeit von 85 bis 89, sage ich mal, ja. Also viel Aufbruch. Natürlich in den Musiksendungen darf man ja nicht vergessen, Jugendradio war ja sozusagen in eine Wortredaktion und eine Musikredaktion geteilt. Die Musik hat ihres dazu beigetragen, mit Punk, Funk, Underground Band, alles gespielt. Das ging auch mal relativ reibungslos, ja, weil wenig in den höheren Organen Kulturministerium oder ZK davon Ahnung hatten, ja. Hm. Es gab da zwar Auseinandersetzungen, aber die Wortbeiträge, da musste man schon ein bisschen aufpassen, aber da wurden wir eigentlich auch immer mutiger. Und ich war dann in der Senderachse, die nannte sich, die war damals ziemlich bekannt, Mensch Du. Die hatte einen Freund von mir, Psychologe, entwickelt, der sozusagen über psychologische Themen ein bisschen an den Grundfesten gerüttelt hat, ja. Also zum Beispiel Thema Mensch, du, ich will nicht mehr leben. Das war ja eigentlich auch ein Tabuthema, ja. Mensch, du, ich bin so allein, Mensch, du, ich bin schwul, Mensch, du, ich bin lesbisch. Also alles solche Themen, die nicht woanders so präsent waren, ja. Mhm. Und wir haben vor allem am Thema auch Sexualität sozusagen den Aufstand geprobt, ja. Also man sagt, freie Sexualität gibt es nur, wenn. Und hatten dazu befragt immer einen Psychologen. Ja, und das waren unglaubliche Sendungen. Also wir haben wirklich wäschekörbeweise Post gekriegt. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Es war bei uns wirklich Gesetz, dass die Hörerin-Post beantwortet wird, ja, dass alles gelesen wird, alles beantwortet wird. Ganz viele verzweifelte Post aus den bewaffneten Kreisen, also NVA und so weiter, also junge Männer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder aus anderen Sachen Gewalterfahrung gemacht hatten. Also Jugendradio war sozusagen wie die vertrauensvolle Stimme der jungen Leute, wo man sich hinwenden konnte bei Liebeskummer, bei Ungerechtigkeiten, bei Verletzungen, bei suizidalen Gedanken. Also alles, was man so zwischen 15 und 35 durchlebt, extrem durchlebt, noch dazu in so einer angespannten politischen Situation, das haben wir draufgekriegt.
Ihr wart quasi der Dr. Sommer des Ostens.
Ja, aber auf hohem Niveau.
Auf hohem Niveau.
Also unsere Sendeachse, ne? Dann gab es ja andere, also auch politische Formate, die auch ein bisschen anders waren als bei den anderen Sendern. Und sagen muss man ja gerechterweise auch, dass wir viel mehr Freiräume hatten als die anderen.
Aber wie kam das?
Unwahrscheinlich, muss man ehrlich sagen, der Sender hatte auch eine Funktion, die Jugend der DDR ein bisschen zu beruhigen, stillzuhalten und dadurch so eine gewisse Liberalität wurde uns auch zugestanden. Also, dass wir nicht so hardlinerisch auftreten mussten, wie meinetwegen Stimme der DDR oder Radio DDR, ja. Da gab es ja Kolleginnen da im Sender, die waren schon 20 Jahre in der Nalepastraße, erst bei dem und bei dem Sender oder Musikredakteure. Die kannten das alles besser. Ich hatte den Vorteil, ich war ja relativ frisch. Ich kannte zwar, weil ich ja öfter da auch zu tun hatte und mal so als, so wie jetzt, als Interviewpartnerin da im Studio war. Aber ich merkte, dass bei den anderen Sendern wir überhaupt nicht beliebt waren, ja. Also wir waren sozusagen die durchgeknallten Leute von DT64, aufmüpfig, geschützt durch Egon Krenz oder wem auch immer, keine Ahnung, ja. Mit so viel Freiräumen und auch nicht so entsprechend qualifiziert. Also bei den anderen war es ja so, du musstest unbedingt Journalismus studiert haben. Und bei uns waren alles Quereinsteiger. Also Leute, die nicht alles, war schon so ein Grundsatz von Leipziger Journalistikabsolventin. Aber es gab eben Leute, die gefeuert worden sind als Stabi-Lehrer. Es gab schwule NVA-Offiziere, die bei uns landeten, ja. Jens Biesky hat bei uns seine ersten journalistischen Schritte gemacht, ja, als Praktikant. Also sind auch viele bedeutende Journalisten daraus hervorgegangen. Also es war ein ungewöhnlicher Sender im Orchester der Rundfunksender der DDR. Und ja, es gab schon eine Reihe von Tabuthemen, die nicht so en vogue waren.
Ich wollte dich sowieso fragen, auf welche Sendung oder welches Thema du im Nachhinein besonders stolz bist. Oder war es das quasi, was du eben erwähnt hattest?
Also ich finde zu Suiziden die Sendung, das war ganz wichtig, weil das war schon sehr tabuisiert, auch wie hoch die Zahl war, ja. Und da haben wir in der Sendung auch versucht, so Erklärungsmuster zu finden. Hatten wir auch eine Sendung, Armee macht krank. Das war meine Lieblingssendung, wo wir, also alle Armeen, nicht nur die NVA, sondern Armee macht krank. Muss ich jetzt immer dran denken, an diese, wenn ich diese Auseinandersetzung sehe, die wir jetzt in der Welt haben, Ukraine, Russland, ja. Was das mit jungen Menschen auf lange Zeit, wie zerstörerisch das wirkt. Nicht nur körperlich, sondern vor allem mental. Und dann habe ich ja mit meiner Kumpeline und Kollegin Tanja gleich 89 so eine Frauensendung kreiert.
Ja. Lila.
Ein Magazin, nicht nur für Frauen und Mädchen. Das klang wie eine Drohung zu gegenüber den Männern. Aber so haben wir es ja auch gemeint. Das war uns schon irgendwie ein Herzensthema, ja. Das war ja auch, also nicht so erwünscht unbedingt in der DDR. Feminismus war ja auch westliches Teufelszeug, mehr oder weniger. Und immer die Angst, ihr wollt die Männer abschaffen, ja, männerfeindlich, was habt ihr denn gegen uns Männer? Also die haben natürlich nicht den Kern der Sache erkannt. Und auf diese Reihe, die haben wir dann, glaube ich, 2 Jahre gemacht, bis ich dann plötzlich ganz allein in der Redaktion war, weil der Sender begann sich ja dann so nach 89 und nach 90 so auch ein bisschen aufzulösen, Selbstauflösung, weil viele keine Perspektive mehr da gesehen haben. Und dann war das letzte Format, auf das ich auch, also nicht nur ich, sondern vor allem der Kollege, der das sozusagen als Redakteur begleitet hat, Die hieß Stand-up, Wege zum aufrechten Gang. Das war so die letzte Sendeachse, also Sendereihe, die ich gemacht habe. Mhm. Und da haben wir tolle Sachen gemacht. Also Stichwort Selbstermächtigung. Mhm. Ja. Und da lief ja das alles schon in Richtung Bundesrepublik. Und wir waren ja auch keine begeisterten Anhängerin dieser schnellen deutschen Einheit. Wir waren ja im Wesentlichen viele von uns bei Jugendradio für irgendeinen dritten Weg oder demokratischen Sozialismus oder irgendetwas anderes. Mhm. Und ich wurde auch noch, nachdem ich die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben hatte, plötzlich auch noch schwanger 1991 und habe dann ein Kind bekommen und habe dann auch nicht mehr so bei Sputnik oder so angefangen. Das war dann das Ende
der Radiokarriere.
Der Radiokarriere, genau.
Aber bevor wir dann weitergehen, würde mich noch interessieren, hattest du eine Stasi-Akte und hast du sie je gesehen?
Nee, weil ich hatte ja viele Freunde so in der Musikszene und so weiter und so fort. Und das war ja zerstörerisch. Ja, die einen waren enttäuscht, dass sie nur ein Blatt Papier hatten und sie sich wähnten, dass sie aufrecht gegen das System gekämpft hatten. Mhm. Die anderen haben festgestellt, dass Familie, Freunde alles ringsum sie bespitzelt hatten. Ja, das wollte ich gar nicht wissen. Ich hatte so meine Vermutung und da dachte ich, ach mein Gott, ich weiß es bis heute nicht.
Na gut.
Ich war ja auch befreundet in Pankow mit Leuten, die dann ja die PDS mitgegründet haben, also André Brie und so. Wenn wir uns angerufen haben, dann also regelmäßig ging das Telefon nicht und also Telefon war auf jeden Fall Überwachung. Ja. Mhm. Aber ich hatte zum Beispiel nie Angst. Mhm. Ich weiß noch, ein Journalist vom österreichischen Rundfunk, ÖR3, hat mich mal interviewt und er sagt, Frau Landeros, Sie mit Ihrer frechen Guschen, hatten Sie nie Angst? Und sag ich, warum denn? Also das Maximale, was mir vielleicht passiert wäre, dass ich an der Ostsee hätte kellnern müssen. Also für Knast hat es, glaube ich, nicht gereicht.
Berufsverbot.
Berufsverbot, ja. Mhm. Ja, also ich hatte keine Angst. Und ich dachte ja auch immer, ich sage ja nichts Falsches. Also ist doch ja auch ein bisschen naiv.
Und du warst eine der Gründerinnen der ersten Ostberliner Frauenprojekte dann in der Wendezeit.
Also was das Thema Frauen betrifft, das zog sich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, durch mein ganzes Erwachsenenleben. Ja. Mhm. Das hängt wieder mit meiner Oma zusammen, die immer gesagt hat, wenn du mal groß bist, Mädchen, geh nach Berlin, studiere etwas Ordentliches, aber heirate nie. Also die war als junge Frau in Berlin, hat da so als Dienstmädchen gearbeitet, fand das großartig, das Leben der Großstadt. Und als sie dann zurückkam nach Thüringen, weil sie hat bei einer jüdischen Familie gearbeitet und die sind emigriert, konnten noch rechtzeitig emigrieren, kam sie zurück nach Thüringen und heiratete einen Bauern und hatte kein glückliches Leben. So. Naja, jedenfalls habe ich mich immer sozusagen an ihr, ich musste das Versprechen wahrmachen und war immer sehr, sehr hellhörig, so über was Ungerechtigkeit betraf, im privaten Raum, was meine Großmütter, die kluge Frauen waren und nichts zu melden hatten, ja. Mein Opa hat meine Oma nie mit Vornamen angeredet, der hat immer S gesagt, ja. Frag S mal. Mhm. Also wie ein Gegenstand. Also das Thema hat mich schon auch aus Gerechtigkeitsgründen interessiert. Und dann so in meinem politischen Tun, auch bei der FDJ, hatte ich ja auch dann, habe ich das alles sehr gut beobachtet immer, was da läuft und hatte eben auch so viele feministische Freunde im Westen, habe viel gelesen. Also das ging schon die ganzen 80er Jahre so. Mhm. Und Ende der 80er Jahre in Pankow hatten wir solche verschiedenen Küchenrunden, sage ich mal, wo Frauen...
Nach der Wende?
Nee, in der DDR. Mhm. So, man sagt heute soziologisch, diese informellen Gruppen haben wir uns überhaupt nicht so gesehen. Wir haben uns sonntags zum Brunch bei irgendjemand getroffen und haben halt gesagt, wie ungerecht es ist, dass man so und so als alleinerziehende Mutter behandelt wird oder dass das, und haben uns geholfen. Ich war dann in einem Kreis von Frauen, die mit Partnern verheiratet oder befreundet waren, die nicht aus der DDR stammten, die nochmal so eine spezifische Problemlage hatten, ja. Da haben sich auch Welten aufgetan, dass die unter Beobachtung standen, unter Verdacht standen. Und dann 1989 kam es ja zur Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes. Ich hatte mit Tanja, glaube ich, schon diese Frauensendung initiiert. Ja, und da war ich dann in der Volksbühne. Und es kam mir so, dass in der ganzen DDR, die ja noch bestand, so in den letzten Zügen, überall solche Gruppen waren, solche informellen Gruppen, die sich unabhängig nannten. Vor allem auch unter dem Dach der Kirche, es waren vor allem lesbische Frauen, aber auch ja Frauen in der Kirche, Frauen von unten, Frauen gegen den Krieg und auch so kritische Frauen aus der SED. Ja, das waren so ganz ein sehr, sehr politisch breites Spektrum. Und die haben sich alle am 3. Dezember in der Volksbühne da vereint zu einem Dachverband. Ja, und wir haben ein Manifest verabschiedet, wie wir uns einen zukünftigen Staat wo also Frauen was zu sagen haben, unter dem Motto, ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Mhm. Dann war die Zeit der Kongresse, dann ging ja, war die Mauer auf, dann kamen natürlich unsere Westschwestern ins Land, die westlichen Feministinnen, und da gab es einen legendären Ost-West-Frauenkongress im März 1990, der in großen Teilen in die Hose ging, weil die Erwartungen gegenseitig so falsch waren. Und ich muss sagen, habe das wirklich auch erahnt, weil ich ja beide Seiten relativ gut kannte. Also die westlichen Feministinnen, die fast alle hochgradige Akademikerinnen waren von der FU, von der TU, haben da Referate gehalten. Und die Ostfrauenbewegung war ja auch jetzt keine Massenbewegung, aber sie war eben sehr diverse, würde man heute sagen. Also da war eben die Kranführerin und die Literaturprofessorin, also so wie die DDR-Gesellschaft eben war. Da waren alle sozialen Schichten, alle Bildungslevels drin, verheiratete Frauen, unverheiratete Frauen mit Kindern, die meisten Frauen natürlich mit Kindern, ganz wenige ohne Kinder, ja. Und das war natürlich Welten von dem, wie westliche Feministinnen, die auch nur eine kleine Bewegung waren, die fast alle keine Kinder hatten, die sozial, ja, die in Paris studiert hatten und so weiter und so fort. Und die sagten dann, ihr müsst aufpassen, dass ihr euch die Errungenschaften des Sozialismus in der DDR nicht wegnehmt. Und immer so, also praktisch so Ratschläge gaben, wo wir ja ganz empfindlich waren, also auch durch die DDR-Geschichte. Und es gab da so eine kleine Palastrevolution gegen die Westfrauen. Dann wurde noch ein Kameramann von der Aktuellen Kamera, der wurde nicht reingelassen zu dem Kongress. Und dann, als ich mich dafür eingesetzt habe, gesagt, wir wollen ja im Fernsehen kommen. Nein, hier sind Männer kein Zutritt und so. Also,
oh, okay.
Es war eine harte Auseinandersetzung.
Und 2023 wurdest du ausgezeichnet mit der Pankower Bezirksmedaille. Also es ging ja dann weiter, offenbar. Und
ja,
du hast noch sehr viel gemacht nach der Wende.
Ja, ja, aber ich habe erstmal das gemacht, was viele in meiner Generation dann widerfahren ist. Also ich hatte das Kind, Radio kam nicht mehr in Frage. Dann kam mir diese Länderstruktur und da habe ich gedacht, das schaffe ich auch nicht. Mein Mann, Chilene, der arbeitete im Restaurant, also das wäre gar nicht zu managen gewesen. Und ich war ja auch keine junge Mutter, ich war ja schon fast 40 damals. Und habe dann erstmal so mit ABM-Stellen mich in den 90er Jahren über Wasser gehalten, ja, so wie viele. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das auch eine wertvolle Zeit. Ich habe im Kultur und Mitte gearbeitet, Kulturprojekte gemacht, Tacheles mitgemacht und mit wenig Geld, aber sehr, sehr glücklich.
Tacheles?
Ja.
Das Kunsthaus meinst du?
Ja, was jetzt kommerzialisiert ist im Wesentlichen. Ja. Aber wir hatten wahnsinnige Galerien, das war auch die Zeit da, also Kultur und Mitte, da war Aufbruch, da war jeder zweite Konsum wurde dann zur Galerie, ja, und es war eigentlich auch großartig, diese Zeit. Mit dem wenigen Gehalt, wo ich mir immer sage, wie hat man, also so ähnlich wie die Moskauer Zeit, von was haben wir gelebt mit einem kleinen Kind? Dann standen wir kurz vor der Frage, dass wir so ein alternatives Kulturcafé übernehmen, mein Mann und ich. Aber da habe ich gesagt, nee, das traue ich mir da nicht zu, das war zu viel. So, dann habe ich, um es weiterzuführen, ja nochmal im Bundestag, glaube ich, auch gearbeitet. Ja,
ja.
Ich war nicht Mitglied der Linken, aber ich habe für die Linke dann in so einem Büro einer Abgeordneten gearbeitet und habe aber dann nach 2-3 Jahren gemerkt, also ich möchte schon ein bisschen Spuren hinterlassen, das kann ich hier gar nicht. Also dieser Politikbetrieb war mir doch sehr, sehr, sehr
trocken,
fremd.
Okay.
Es war nicht meins. Also ich sage jetzt mal so, ich will das gar nicht bewerten, es war einfach nicht meins. Und ich habe mich da ein bisschen gequält, aber eben interessante Erfahrungen gemacht, ganz nette Leute auch kennengelernt. So, und dann habe ich ein Frauenzentrum übernommen, erst im Friedrichshain, Frieda-Frauenzentrum geleitet. Und dann habe ich noch mal eine Stelle gehabt, auch an der FU 3 Jahre, an der Freien Universität, in so einem Institut für Innovation und Projektmanagement. Da habe ich so Projekte, Schulprojekte für einen Pädagogikprofessor gemanagt im Ausland, in Thailand und Südafrika. Also ich habe Akquise gemacht, dass da Schulen vor allem für weißen Kinder eingerichtet worden sind. Das habe ich auch noch zwischendurch gemacht. Und dann kam 2008, 2009 Paula Panke. Und da hatte ich ja einen Bezug, weil ich habe ja immer in Pankow gewohnt in den 80er, 90er Jahren. Und also Paula Panke war ich halt wirklich bei der Gründung dabei und kannte da alle Frauen. Und da hörte meine Vorgängerin auf, die ging in Rente und da wurde ich vorgeschlagen und dann ich gesagt, ja, also, und das habe ich gemacht bis 2020. Und in dem Zusammenhang habe ich erstmal dann den Frauenpreis der Stadt Berlin sogar bekommen. Da denke ich ja immer noch, da hatte ich vorher einen giftigen Artikel geschrieben, dass in 30 Jahren deutsche Einheit erst zwei Ostdeutsche den Ostberlinerinnen den Preis bekommen haben.
Hast du vorher geschrieben?
Ja.
Und dann, okay. Naja.
Wer weiß, habe ich da so ein bisschen rum. Und es war ja auch so, ja, also unverhältnismäßig.
Mhm.
Also es war ein schöner Abschluss. Ja, und dann den Preis von Pankow noch. Das hing sicher damit zusammen, dass wir ein Frauenzentrum waren, Paula Panke, was ich ziemlich zeitig, wo keiner das noch ernst genommen hat, mit dieser Partei angelegt haben, die sich für eine Alternative hält oder von manchen auch für eine Alternative gehalten wird. Es gab einen 1. Mai, wo wir, glaube ich, am Vorabend bei einer Vorstandssitzung gelesen haben oder gehört haben, dass die einen 1. Mai bei uns gegenüber im Park, in diesem Bleichröder Park, in der Schulstraße machen wollen. Eine 1. Mai-Veranstaltung, haben gesagt, die machen 1. Mai-Party da, ist ja schräg.
Mhm.
Naja, da machen wir aber auch eine Party. Erst die war die Idee, wir besetzen. Wir machen Sit-in dem Park. Wir setzen uns ab früh um 5 dahin.
Mhm.
Und ich habe dann gesagt, Mädels, es ist erst April, es ist kalt und feucht und wer weiß, wie lange wir da sitzen müssen und werden dann von der Polizei weggetragen, bla bla bla. Lasst uns doch einfach unsere Party machen. Lasst uns doch so ein schönes Nachbarschaftsfest machen. Aus dem Boden gestampft, innerhalb von weniger Stunden.
Mhm.
Resultat war, dass bei uns, glaube ich, weiß ich nicht, 300 Leute waren draußen und drin. Es war wunderschönes Wetter.
Mhm.
Alle Jugendprojekte, Pankos, alle Parteien von Grünen über SPD kamen zu uns mit Kindern. Die ganzen Bewohnerinnen vom Haus in der Schulstraße kamen, malten selbstständig Plakate, so leben wir vielfältig, bla 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 in Pankow. Also es war unglaublich und im Grunde genommen komplett ungesteuert. Ja. Wir hatten nur eine Einladung gemacht und gesagt, Fest der Toleranz und der Nachbarschaftlichkeit. Und auf dem Platz waren so 10 junge Männer, die Bratwurst aßen.
Und sich geärgert haben.
Und sich furchtbar geärgert haben. Ein Polizeiaufgebot, unvorstellbar, was zum Piepen war.
Mhm.
Weil dann kam natürlich auch Antifa und dann war natürlich so. Aber es ging alles friedlich aus. Wir haben dann schön aufgeräumt und dachten, das war's, waren stolz auf uns, hatten eine schöne Party, hatten viele neue Verknüpfungen so in die Gesellschaft hinein, zu Partnern. Und eine Woche später wurde ich vom Senat angerufen, dass es eine große Anfrage gibt im Berliner Parlament, im Abgeordnetenhaus gegen Paula Panke und gegen meine Person. Ja, und sie wird mir das schicken und ich sollte mal zu den einzelnen Fragen auch Stellung nehmen. Ja, so ungefähr, weiß ich nicht, 98 Fragen.
Von der AfD.
Ja. Und dann ging das weiter, dann wurde nochmal nachgefragt, dann das Bezirksparlament, die rückten dann auch nach mit Fragen, woher wir unsere Finanzen haben.
Von oben gesteuert.
Von oben gesteuert und wie auch immer. Aber ich weiß noch, wir haben das, also es war natürlich ein bisschen Schreck, es hatte sich ja noch nie jemand so getraut, aber ich habe dann im Wesentlichen immer geantwortet bei den Fragen, die die Sache, den Verein betreffen, bitte nachschauen, www.paula-panke.de, weil es steht ja alles drin, ist ja alles transparent, wo das Geld herkommt, welches Zielgruppen und so weiter. Man muss die Website lesen, habe ich Ihnen empfohlen. Das hat Sie, glaube ich, auch gereizt, da waren Sie dann sauer und haben immer nochmal nachgefragt. Und ganz lustig wurde es dann, als ich nach der Rentung bin ich ja dann in die BVV noch gegangen. Ganz überraschend bin ich da gewählt worden und hatte natürlich mit den Jungs dann direkt zu tun, die aber unheimlich scheinbar so Angst vor mir hatten, dass sie leibhaftig mir begegnen. Die waren dann in meinem Ausschuss drin von der Fraktion. Ja, aber ganz ruhig und professionell.
Ich fürchte, wir müssen zum Abschluss kommen.
Ja.
Aber vielleicht als letzte Frage, jetzt hast du beide Systeme mitbekommen.
Ja.
Warst immer schon kritisch. Was würdest du dir jetzt für Deutschland wünschen? Was läuft gerade schief? Oder gibt es noch irgendeinen Wunsch, irgendwas, was du noch gerne sehen würdest? Riesenfrage.
Oh, na, das ist ja eine Frage. Halleluja. Also eigentlich würde ich mir sowas wünschen wie so eine junge Generation, die dieses System grundsätzlich in Frage stellt. Da könnte ich natürlich sagen, vor allem wünsche ich mir Frieden, dass diese Konflikte aufhören. Aber da bin ich überhaupt nicht optimistisch, ich bin realistisch. Es wird immer wieder aufflammen, weil es ist halt wirklich auch systemimmanent. Es gibt halt so viele Interessenskonflikte und auch Konflikte, die aus den alten Zeiten des Kalten Krieges kommen.
Ja. Mhm.
Oder noch vorher liegen. Also Ukraine, Russland, das ist halt auch ein uraltes Ding, ja. Ich wünsche mir einfach so eine neue Generation auch von Politikern. Ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, angefangen von meiner Altersgruppe, dass da die Jungs endlich mal sagen sollten, wir kümmern uns jetzt um die Enkelkinder und lassen mal Jüngere ran. Weil ich finde, ab so einem gewissen Alter, nicht alle Menschen, aber viele sind dann einfach, haben eine Neigung zu einer, zu einem derartigen Blasenblick oder wenn du auch zu lange in der Politik bist. Ich habe das ja erlebt im Bundestag, Leute, die da über Jahrzehnte im Bundestag sind und vorher auch schon irgendwo waren. Also das politische System muss sich erneuern, finde ich. Das wäre so ein Wunsch. Weil das, was wir ja heute haben, ist ja eine Konsequenz davon, dass sich das auch so überhaupt nicht weiterentwickelt hat, ja. Und dann sagen alle, wir müssen die Demokratie schützen und sichern. Ja, wie denn? Man muss da auch mal ein paar Sachen luftiger und durchlässiger machen und muss neue Allianzen schaffen. Und so wie das die Frauen geschafft haben, ich sag mal, unsere überparteiliche Fraueninitiative in Berlin, die ich dann auch nach Pankow ins Parlament transformiert habe, dass man parteiübergreifend zusammenarbeitet. Also ein bisschen zuversichtlicher und tatkräftiger und ja, mehr Selbstermächtigung. Ja, und dass sich die Generationen mehr austauschen und ich die in dieses Teil- und Herrscheschema fallen, was ja jetzt auch ein bisschen durch Rentendiskussion und Bundeswehr und so weiter, da flammen ja auch solche Generationskonflikte auf. Ja. Also, dass man das einfach erkennt, ja, dass man sagt, da stimmt was nicht und wir müssen das aufdröseln und lassen uns hier nicht belügen, zum Beispiel. Mhm. Ja.
Ja. Spannend. Weil so oder so ähnlich hättest du es auch 89 sagen können.
Ja,
neue Generation von Politikern.
Ja. Und, ja. Nur, dass ich damals dazu zählte. Also, also in der Jugendlichkeit. Ja.
Ja, da schließt sich der Kreis. Mhm. Vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Sie ist echt keine, die ihre Geschichte groß ausstellt, aber vielleicht ist sie genau deshalb so eindrücklich. Astrid Landero zeigt, wie viel sich bewegen kann, wenn Menschen ihre Spielräume nutzen, auch in einem System, das eigentlich keine vorsieht. Und in der nächsten Folge geht es um eine ganz andere Geschichte von Freiheit und was sie kosten kann. Thomas von Grumko wächst in der DDR auf, hört kein DT64, sondern Westradio, träumt vom Reisen, vom Unterwegssein und 1981 versucht er, über Bulgarien in den Westen zu fliehen. Wenige Meter vor der Grenze wird er angeschossen und verliert sein Bein. Ein Leben zwischen Repression, Widerstand und Neuanfang. Mein Name ist Matti Geier. Danke fürs Zuhören.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.